Wenn hier ein reaktionärer Sack kommt und sagt, ich sehe das anders mit meinen Töchtern, mit meiner Frau, ich sage, wen sie heiraten, ich sage, dass sie minderjährig heiraten sollen, ich nehme denen den Pass weg oder so, dann müssen wir sagen, Freundchen, dann hast du das falsche Land ausgesucht. Niemand ist gezwungen, in Deutschland zu leben. Wenn du hier bist, dann gelten unsere Regeln, unsere Gesetze.
Wenn man eine absolute Mehrheit hat, dann kann
man das sich auch machen. Machen. Hätten wir die absolute Mehrheit.
Ich will ja nur die Chance.
Die absolute Mehrheit ist immer die Hälfte
also plus eins. Die totale absolute Mehrheit.
Das muss ich jetzt. Es gibt eine absolute Mehrheit.
Ja, moin. Herzlich willkommen zur absolute Mehrheit. Ich bin Jan Schippmann und ich freue mich jetzt auf ein Gespräch mit einer echten Partei-Ikone. Kaum einer hat die Grünen so geprägt wie Cem Özdemir. Der war eigentlich schon alles. Parteichef, Spitzenkandidat, Abgeordneter in Bundestag und Europaparlament und zuletzt Minister. Mittlerweile hat er sich aus Berlin verabschiedet und wieder Richtung Heimat orientiert und er hat große Pläne. Im März will er seine Karriere krönen und Ministerpräsident von Baden-Württemberg werden. Aber wie kann man im traditionell geprägten Ländle punkten? Können die Grünen den Spagat zwischen linken und konservativen Inhalten hinbekommen? Oder stößt man damit den Anhängern nur vor den Kopf? Klären wir heute. Herzlich willkommen im Studio, Cem Özdemir.
Hallo, hi.
Noch während Sie Landwirtschaftsminister in der Ampel waren, haben Sie Ihre Kandidatur für 2026 in Baden-Württemberg verkündet und haben gesagt, ich will Ministerpräsident werden. Das war am 25. Oktober 2024. Keine zwei Wochen später ist die Ampel zerbrochen. Wie hat sich das Timing für Sie angefühlt?
Ich hoffe nicht, dass es an mir lag. Übrigens war ich zum Ende sogar Doppelminister. Ich hatte noch das Ministerium für Bildung und Forschung. Wir Baden-Württemberger können sowas. Zwei Ministerien, wichtig, ein Gehalt. Ja, es hat sich abgezeichnet, das Ende. Aber wenn man jetzt zurückblickend schaut, das ist ja an 17 Milliarden Pi mal Daumen gescheitert und die jetzige Regierung hat irgendwie 1000 Milliarden zur Verfügung und kommt trotzdem mit dem Geld nicht klar und weiß nicht, was sie mit dem Geld machen soll oder wie sie es herkriegen soll. Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, aber ist halt so. Herzlichen Dank, Christian Lindner, kann ich da nur sagen.
Ja, Sie haben es gerade schon gesagt, danach noch kommissarisch das Bildungsministerium mitgenommen. Wenn man weiß, dass da eine ganz große neue Aufgabe bald ansteht, dass da ein Wahlkampf ansteht in Baden-Württemberg und dann nehmen Sie noch mehr Verantwortung auf sich. Kriegt man das mental hin?
Also das hat mich ja ungefähr so ereilt wie der erste Ruf. Der erste Ruf, den habe ich ja auch einen Tag, bevor ich quasi das verkündet wurde, dass ich Landwirtschaftsminister werde oder Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, habe ich es erfahren, dass ich es überhaupt werde, ins Kabinett komme und dann welches Ressort. Und so ähnlich war es beim zweiten Ressort. Flucht war keine Alternative und ich finde dieses Ministerium sowieso dramatisch underrated. Es ärgert mich eigentlich, dass Bildung und Forschung lange Zeit in den Regierungen, und zwar wechselnden Regierungen, immer so, wenn alles verteilt ist, jetzt haben wir das noch, wer nimmt das, dann nimmst du es halt. So, und das ist völlig unangemessen, weil da wird die Zukunft entschieden.
Also, ein bisschen Pokership-mäßig so.
Ja, ich meine, da geht es darum, wo sind die Forschungsfelder der Zukunft, wo geht das Geld für die Wissenschaft hin, was passiert in unseren Hochschulen und so weiter. Und ich meine, das ist doch, das zeigt ja, was in diesem Land schiefläuft. Das müsste ganz am Anfang, ganz oben liegen. So, da schickt man die Besten hin. Ist halt leider nicht so. Aber ich fand das klasse und ich habe da so ein bisschen auch als Baden-Württemberger ja, geradezu preußische Tugenden. Das wird bis zum Schluss gemacht und zwar ernsthaft und zwar so übergeben. Ich sag mal, wie so ein schwäbischer Trollinger im Abgang, so wie ich es gerne vorgefunden hätte.
Jetzt der Wechsel von Berlin nach Baden-Württemberg. Was ist aktuell der größte Unterschied für Sie?
Ja, ich bin jetzt vor allem in Stuttgart. Da hatte ich bislang ein Zimmer, da habe ich bislang gewohnt. Aber da ich, dass ich hier Minister war, war ich hauptsächlich in Berlin. Und jetzt ist es genau umgekehrt. Jetzt wohne ich in Stuttgart und bin so wie jetzt auf Besuch in Berlin. Meine Tochter hat heute Geburtstag, die besuche ich nachher. Aber ansonsten ist der Mittelpunkt in Stuttgart und der Fokus auch auf das Land, auf Baden-Württemberg. Das sind natürlich zum Teil andere Themen, aber man ist näher dran an den Leuten. Also Themen, die die Menschen unmittelbar berühren. Nehmen Sie das Thema Bildungspolitik, nehmen Sie das Thema Sicherheit, nehmen Sie das Thema Schulen, Ausbildung. Für all diese Themen bist du da mitverantwortlich in der Landespolitik. Und das macht sehr Spaß, wenn man nicht auf einer hohen Abstraktionsebene ist, sondern ganz konkret über das Leben von Leuten mitentscheiden kann. Was ich allerdings auch merke, ist, es ist nicht schlecht, dass man auch den Blick hat, ich war ja auch mal im Europaparlament, jetzt im Bundestag lange Zeit, Bundesminister der anderen Ebenen, weil am Ende des Tages ist es so komplex bei uns, dass man, selbst wenn man die absolute Mehrheit hat, immer noch eine andere Ebene braucht. Also tun wir mal so, ich hätte die absolute Mehrheit in Baden-Württemberg, ist jetzt wahrscheinlich nicht ganz wahrscheinlich, aber dann bräuchte ich trotzdem den Bund in vielen Fragen. Mhm. Nehmen Sie jetzt gerade die Mittelverteilung aus dem Sondervermögen. Das heißt, der baden-württembergische Ministerpräsident muss in Berlin auch immer über den Bundesrat, über die Ministerpräsidentenkonferenz hart verhandeln. Und auch wenn nominal die Bundesregierung uns in Brüssel vertritt, auch die Ministerpräsidenten müssen ihre eigenen Interessen in Brüssel vertreten.
Das heißt, man hat jetzt erstmal einen Perspektivwechsel. Wenn man auf die Grünen in Baden-Württemberg schaut, manche sagen scherzhaft, die Grünen in Bavü sind quasi die CDU nur mit einer Photovoltaikanlage.
Ich habe jetzt eigentlich gedacht, dass Sie sagen, das ist die CSU der Grünen.
Die CSU der Grünen habe ich noch nicht gehört, finde ich super, das nehme ich mit für mich. Aber ist vielleicht etwas übertrieben, aber man kann schon feststellen, dass die Grünen im Ländle konservativer auftreten als in anderen Ländern oder auf Bundesebene. Dort wird nämlich wieder deutlich weiter links nach Stimmen gefischt. Ist es schwierig, das den Wählern in der Heimat zu vermitteln? Das kann so ein Spagat funktionieren?
Also das ist ja oft eine Zuschreibung für uns. Aber jetzt gucken wir es nochmal an. Die erste Regierung, die wir hatten mit Winfried Kretschmann, die war mit den Sozialdemokraten. Mhm. Und wir haben da gut regiert und erfolgreich regiert. Und danach reicht es halt nicht mehr. Und dann haben wir mit der CDU regiert. Und auch gut regiert. Also wir entscheiden das ja nicht, welcher Partner wie stark ist, sondern am Ende braucht es halt eine arithmetische Mehrheit und inhaltlich sollte es auch noch passen. Das ist mal das eine. Das andere ist, ich finde gar nicht, dass wir irgendwie so die bessere CDU sind, sondern wir nehmen einfach das, was an der CDU an Gutem da ist, und da ist ja manches Gute, und nehmen das bei uns mit rein. Aber es gibt auch Gutes bei der SPD, es gibt sogar Gutes von der alten FDP. Ich rede nicht über die heutige FDP, aber zum Beispiel Lord Dahrendorf, den bewundere ich sehr. Ich bin in der Theodor-Heuss-Stiftung, da habe ich den Herrn Baum noch live erlebt, hatte tolle Gespräche mit ihm. Frau Hambrücher ist für mich eine Art Mentorin gewesen. Also ich nehme das Gute von allen Parteien und natürlich das Grüne im Zentrum und daraus machen wir das Beste. Es hat natürlich auch was damit zu tun, wenn du den Ministerpräsidenten stellst, dann bist du fürs ganze Land zuständig. Mhm. Und nicht nur für ein paar NGOs und deren parlamentarischer Arm, sondern du musst das, was NGOs an berechtigten Anliegen haben, in Relation stellen zu Anliegen von anderen. Und die sind ja nicht minder legitim. Mhm. Und da einen Ausgleich herstellen, der am Ende des Tages uns voranbringt, aber alle mitnimmt. Das ist die Krux, um die es geht, wenn du regierst und wenn du führende Kraft bist und vor allem es bleiben möchtest.
Wie blicken Sie denn aktuell auf die Findungsphase nach der Regierung, jetzt hin in die Opposition bei den Grünen? Da gibt es ja viele, die sich wieder eher im linken Lager orientieren wollen, die sagen, wir müssen wieder ein bisschen mehr zu unseren Ursprüngen zurück. Und beispielsweise, ich erinnere mich dran, die ist jetzt nicht mehr da, aber Jette Nizat hat sie ja persönlich auch ordentlich angegriffen. Sie haben gegen Jette Nizat geschossen, als sie damals das ACAB-Gate hatte, wie es hieß. Und ist es manchmal ein bisschen schwierig, da aus einer, ich sag mal, Realo-Perspektive mit den jetzt dem aktuellen Linksrutsch bzw. dem Linksdrang irgendwie sich auszutarieren in der Partei?
Wer rutscht nach links?
Das wollen einige denn bei den Grünen ja irgendwie mehr
ja, nach links schauen. Ja, aber machen wir es doch mal, schichten wir es ab. Also ich war 10 Jahre Bundesvorsitzender der Partei. Irgendjemand muss mich ja gewählt haben und ich habe auf den Bundesparteitagen oft gewonnen. Und zwar immer entgegen aller Prognosen der Journalisten, auch der Prognosen der Funktionäre, weil Journalisten reden mit Funktionären, Funktionäre reden mit Journalisten und mit Mitgliedern. Mit Wählern reden selten Leute. Ich rede ständig mit Wählern und mit Mitgliedern. Das ist einer der Unterschiede, den ich in Berlin immer gepflegt habe. Ich habe meine Abende nicht mit Funktionären verbracht, auch nicht viel mit Journalisten, sondern versucht, mit normalen Leuten zu reden. Das hilft einem sehr, gerade in der jetzigen Aufgabe. Und ich kann Ihnen einfach sagen, das, was die Funktionäre hier abbilden, ist nicht unsere Mitgliedschaft. Die Mitgliedschaft hat mich zum Spitzenkandidaten gemacht. Ich war jetzt nach der klassischen Gesäßgeografie der rechteste aller Kandidaten. Warum haben die mich gewählt? Warum haben sie nicht den linkesten Kandidaten gewählt? Wenn das stimmen würde, dass die Grünen so links sind, dann hätte doch der andere gewinnen müssen. Der hat aber haushoch verloren. Jetzt gehen wir mal noch einen Schritt weiter. Gucken Sie sich mal die Wahlergebnisse an. Also wo haben wir denn die besten Wahlergebnisse? Mhm. Wir haben die besten Wahlergebnisse da, wo wir eine Politik machen, die gesamte Gesellschaft in den Blick nimmt und sich nicht als parlamentarischer Arm von drei NGOs versteht. Mhm. da haben wir die besten Wahlergebnisse. Könnte das vielleicht ein Hinweis darauf sein, dass die Politik, für die ich stehe, die Politik ist, die unsere Wähler in der Mehrheit wollen und die Politik ist, die unsere Mitglieder in der Mehrheit wollen. Nichts gegen Funktionäre, jede Partei hat Funktionäre, die braucht man, ich war auch mal einer, das ist ja völlig okay. Aber wenn eine Funktionärsschicht sich zu sehr abkoppelt von ihren Mitgliedern und vor allem von ihren Wählern, dann gibt es ein Problem. Also ist mein Ratschlag, nicht die Wähler und die Mitglieder passen sich den Funktionären, dann bitte umgekehrt. Ja, also umgekehrt wird ein Schuh draus. Ich gehe davon aus, dass man sich orientiert an dem, was unsere Wählerinnen und Wähler in ihrer Breite wollen. Und die wollen, dass wir Klimaschutz als unser Alleinstellungsmerkmal, den Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen, Meere ohne Plastik, Artenvielfalt, dass wir das weiter stark machen, auch wenn der Zeitgeist ein anderer ist. Aber sie wollen, dass wir das auf eine Art und Weise machen, dass wir nicht jeden kleinsten Bereich regeln, sondern den Kommunen, dem Mittelstand, den Bürgern was zutrauen. Zum Beispiel über den Emissionshandel. Die wollen, dass wir das Thema so voranbringen, dass es zu einer Erfolgsgeschichte wird. Das heißt wirtschaftlicher Wohlstand, Jobs, Wachstum und Klimaschutz. Und das nicht als Gegensatz, weil dann wird es auch Nachahmer in der Welt geben. Und das ist die Politik, für die wir uns in Baden-Württemberg einsetzen. Ich wehre mich da immer dagegen, dass es immer heißt, Realpolitik heißt Verrat. Ich sag mal, was Realpolitik ist. Realpolitik ist das Versprechen, was man halten kann, aber dann auch hart dafür kämpfen, dass es umgesetzt wird. Das andere ist, allen alles versprechen, ein Nirvana-Versprechen, dafür sorgen, dass man schrumpft, nicht regiert oder vielleicht dann als dritter, vierter Koalitionspartner regiert und zuschaut, wie andere dafür sorgen, dass das, was man eigentlich für richtig erachtet, nicht kommt. Also was trägt mehr zum Klimaschutz bei? Regieren, was umsetzen oder von der Seitenauslinie beschreiben und sagen, was man eigentlich alles tun müsste.
Vielleicht hört ja der ein oder andere aus der Berliner Bubble heute hier zu und kann sich das zu Herzen nehmen. Ich würde sagen, wir gehen mal in die Maßnahmen rein, die Sie uns mitgebracht haben.
Seit Jahren wird alles teurer, insbesondere Lebensmittel. Auch deshalb kursiert seit einer ganzen Weile eine Idee in der Politik. Der Staat soll ein kostenloses Mittagessen an Schulen finanzieren. Die Idee ist simpel, aber sie sorgt für Debatten. Die einen sagen, der Staat trägt eine Mitverantwortung für die Ernährung von Schulkindern, denn die hat deutliche Folgen für ihre Gesundheit. Andere sagen, was Menschen essen, das ist Privatsache und darf nicht pauschal dem Steuerzahler aufgeheizt werden.
Als ich Ihre Maßnahme gelesen habe, war ich erstmal verwundert, weil viele eher mit großen Themen hier um die Ecke kommen. Also die Energiewende nach vorne bringen oder die Bundeswehr wieder irgendwie fit machen oder so. Sie haben sich aber für ein pragmatisches Vorhaben entschieden. Ein kostenloses Mittagessen an Schulen. Warum liegt Ihnen dieses Thema so am Herzen?
Also die anderen Themen sind ja nicht unwichtig. Also klar, was machen wir mit der Bundeswehr? Wie kriegt man das hin, dass die Energiepolitik erfolgreich wird? Wie machen wir Verkehrspolitik so, dass die Leute von A nach B kommen und wir die Jobs hier behalten und das möglichst umweltfreundlich ist, alles auch wichtig. Aber ich dachte mir halt einfach, wir sind kein rohstoffreiches Land. Und wir haben jetzt mit allen Bildungsreformen, die wir hatten in den 70ern, die Sozialdemokraten, was ganz Großartiges mit der BAföG-Reform. Dank BAföG haben Leute das erste Mal studiert in ihrer Familie. Das kann man wirklich mal anerkennen, was die SPD damals durchgesetzt hat. Später gab es Schulstrukturdebatten. Manchmal sogar parteiübergreifend. Nehmen Sie Nordrhein-Westfalen, da hat die Grünen, die SPD und die CDU gemeinsam sich geeinigt, dass man künftig auf zwei Schulstränge geht, das Gymnasium und eine Art Gemeinschaftsschule. Oder andere wichtige Debatten, 12 Jahre, 13 Jahre. Aber eines ist nie wirklich verändert worden, nämlich dass wir das schaffen, dass der Bildungserfolg von der Herkunft der Eltern abgekoppelt wird. Ob ihre Eltern mal Chefärzte waren oder Oberstudienräte, entscheidet darüber, ob sie studieren. Und umgekehrt, wenn meine Eltern Arbeiterkinder, Arbeiter waren oder mein Vater früher Landwirt und dann eben Arbeiter und meine Mutter Arbeiterin und später eine Endungsschneiderei, das bestimmt meine Chancen in der Schule. Ob ich zu Hause ein Brockhaus hatte, ob meine Eltern Zeit hatten für die Hausaufgaben, mir helfen konnten. Bis zu der Frage, und jetzt ist es eben Cem Özdemirs Biografie, meine Schule war eine Halbtagesschule. Die endete nach der 5. oder 6. Stunde. Meine Eltern arbeiteten zu dem Zeitpunkt noch. Meine Mutter hat ihre Schicht extra so gelegt, dass sie früher zu Hause ist, aber sie war halt nicht um 12 da. Ich hatte Hunger.
Ich hatte genau 1,60 Mark. Das reichte für die rote Wurst, für die Currywurst oder für die Pommes. Deshalb sage ich immer Grüße nach Bayern an unseren Foodblogger, der immer sagt, esst mehr Fleisch. Ich habe in meiner Kindheit und Jugend so viel Fleisch gegessen, das reicht fürs restliche Leben. Deshalb habe ich das Recht, jetzt Vegetarier zu sein. Ich habe meinen Soll erfüllt. Aber etwas ernsthafter. Und der große Lord Dahrendorf, den ich vorher schon genannt habe, der in den 60ern hat er mal einen legendären Text geschrieben über Bildung. Das wird jetzt in der Zeit nochmal zum Jahrestag veröffentlicht. Und der hat mal gesagt, eine Bildungsrepublik kann am Mittagessen scheitern. Mhm. Was meinte er damit? Er meinte damit, sie sind in der Schule und sie haben zu Hause niemanden, der ihnen das hinstellen kann. Und die einen Kinder essen und die anderen Kinder warten daneben und können sie es nicht leisten. Oder wir haben Schulen, wo es ein Mittagessen gibt, wenn es überhaupt eins gibt, wo man jedem Cent spart. Das Essen nicht vollwertig. Jetzt kommt der Landwirtschaftsminister aus der regionalen Landwirtschaft, ist so, dass die Kinder auch einen Bezug bekommen zu den Lebensmitteln. Du lernst besser, wenn du dich gesund ernährst, wenn du satt bist. Und dass wir im Jahre 2025 in der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt es immer noch nicht geschafft haben, dass jedes Kind sein Potenzial ausschöpfen kann, dass jedes Kind in der Schule satt ist. Damit will ich mich einfach nicht abfinden.
Das Spannende ist, es gab einen Bürgerrat Ernährung und das kostenlose Schulessen ist auch eine Empfehlung, die daraus
hervorgegangen ist. Ich weiß, der war ja zu der Zeit, als ich Minister war.
Genau.
Ja.
Darin wird gefordert, gesund muss es sein, ökologisch, bio und am besten noch regional und saisonal.
So
und
ist es.
Die Maßnahme soll mindestens zur Hälfte vom Bund finanziert werden. Ist das auch Ihre Vorstellung?
Ja, das können wir Länder alleine nicht. Also wenn es flächendeckend in die Schulen soll, ist es völlig ausgeschlossen, dass wir das alleine bei der Haushaltslage finanzieren können. Unsere Möglichkeiten, wir haben ja nicht die Möglichkeit, wie der Bund über Steuern das entsprechend zu generieren. Oder eben über Sondervermögen und über die Schuldenbremse.
Das Sondervermögen, Schulessen.
Mal ernsthaft, wie rechnen wir denn? Wir rechnen immer betriebswirtschaftlich. Das heißt, wir rechnen, jede Schule hat Kosten X. Und dann stellt sich die Frage, ist diese Investition, also es ist ja eine zusätzliche Investition, die über die Pflicht der Kommune, sich um die Schule zu kümmern, über die Pflicht des Landes, sich um die Lehre zu kümmern etc. hinausgeht. Und in Zeiten knapper Kassen, warum soll ich zusätzlich machen, wenn die Kommunen sich gerade damit beschäftigen, dass sie ihre freiwilligen Leistungen runterschrauben, weil sie keinen ausgeglichenen Haushalt mehr hingehen. Also verstehen Sie, ich habe ja gerade eine Forderung erhoben, die das Gegenteil ist von dem, was gerade der Zeitgeist sagt. Der sagt, alles, was nicht sein muss, weg, dafür haben wir kein Geld. Wenn du es jetzt aber volkswirtschaftlich rechnen würdest, was wir viel zu wenig machen, über die Lebensspanne, die ja Gott sei Dank immer länger wird, weil wir gesünder werden, weil die Medizin Fortschritte macht. Und jetzt mal rechne. Ich spare an Kindern. Diese Kinder können ihr Potenzial nicht ausschöpfen. Jetzt bleibe ich mal im Klischee. Dieses Kind wird Leistungsempfänger. Dieses Kind wird im schlimmsten Fall möglicherweise straffällig. Was kostet mehr? Dass ich mich um dieses Kind ein Leben lang kümmere, es alimentiere, dass ich das Talent des Kindes nicht ausschöpfe, in dem vielleicht ein Genie steckt, ein Erfinder steckt, der uns die Dinge erfindet, die wir brauchen im Kampf gegen die Klimakrise, bei der künstlichen Intelligenz voranbringt. Also wir rechnen falsch, weil wir betriebswirtschaftlich an die Schule rangehen, statt den Menschen als Ganzes zu sehen und zu sagen, in eine Investition in eine exzellente Kita, in exzellente Schulen, und in ein gesundes Mittagessen, wie es der Ernährungsrat vorgeschlagen hat, ist eine Investition in die Zukunft des Wirtschaftsstandorts Deutschlands. Nehmen wir mal das Humanitäre weg, auch wirtschaftlich würde es Sinn machen.
Jetzt würden wahrscheinlich einige Leute sagen, irgendwie weiß jetzt nicht, ob irgendwie jemand straffällig wird, nur weil ein Kind nicht jeden zweiten Tag eine Gemüsefrage gekriegt hat.
Das Essen ist doch ein Symptom dafür, dass der Unterricht ausfällt. Das Essen ist ein Symptom dafür, dass die Turnhalle nicht benutzbar ist. Das Essen ist ein Symptom dafür, dass ich nicht aufs Klo kann. Das Essen ist ein Symptom dafür, dass der Unterricht nicht immer auf dem Stand ist, wie er sein müsste. Nehmen Sie das Thema digitale Infrastruktur etc. Also, verstehen Sie, da steht ja symbolträchtig dafür, welchen Stellenwert es bei uns hat. Und ich lege Wert drauf, die Kita ist für mich Teil der Schule.
Wie teuer wäre das, wenn man jetzt einmal sagen würde, alle Kitas und Schulen in Deutschland, alle Kinder kriegen jeden Tag ein gesundes, warmes Essen.
Das sind natürlich Milliardensummen, aber vergleichen Sie das mal mit dem, was wir jetzt in die Verteidigung stecken. Ist es nicht auch eine Art von Verteidigung, wenn du gesunde Leute hast, wenn du Leute hast, die von diesem Staat überzeugt sind und bereit sind, diesen Staat auch zu verteidigen, weil sie das Gefühl haben, der Staat ist auch da, wenn man sie braucht. Also nochmal, es ist immer eine Frage der Betrachtung. Siehst du das als Ausgabe? Mhm. Ich muss es, wenn ich Ministerpräsident sehe, so betrachten. Oder siehst du es nicht auch als ein Invest in die Zukunft eines Landes? Und das geht nur, wenn Bund, Land, Kommunen nicht mehr schauen, wem nützt es, wem schadet es, von wem kommt der Vorschlag, in welcher Partei ist es. Ich sag mal, Frau Brien ist eine meiner Nachfolgerinnen, weil das Ministerium wurde ja zweigeteilt. Ja. Sie hat den Bildungsteil übernommen, war früher Bildungsministerin Schleswig-Holstein, ist von der CDU. Wir haben sehr gut zusammengearbeitet. Wie überhaupt ich festgestellt habe, dass die Bildungs- und die Forschungsminister ein bisschen anders sind wie die Landwirtschaftsminister, bei den Landwirtschaftsministern immer schön überbraten, wenn du von der falschen Partei bist. Und bei den insbesondere Forschungsministern, da spielt es kaum eine Rolle, ob SPD, CSU, CDU, Linke, Grüne, weil man brennt für die Sache und du hast ja immer das Problem, dass du dich gegenüber deinem Ministerpräsident, gegenüber deinem Kanzler durchsetzen musst mit deinem Etat. Mhm. Also ist man so ein bisschen Partners in Crime. Und Frau Brien sagt doch ähnliche Dinge wie ich. Und die wären doch nicht falsch, nur weil sie von der CDU ist. Und umgekehrt würde ich mir wünschen, dass die CDU aufhört damit. Also insbesondere die CDU in Baden-Württemberg, die Vorschläge immer danach zu bewerten, ob sie von dem Grünen kommen oder ob sie halt nicht von den Grünen kommen. Ja. Und ich glaube, das ist auch ein Problem, was uns die Demokratie kaputt macht. Dieses alles Einordnen danach, ist der Vorschlag von den eigenen Leuten oder ist er von einem von einer anderen Partei? Damit geben wir kein gutes Bild ab. Das ist geradezu Wahlwerbung für die AfD, was wir da machen.
Gerade irgendwie im Bereich Bildung hat man natürlich immer diesen Sonderstatus, weil Bildung ist Ländersache. Es gibt zwar eine Bildungsministerin oder einen Bildungsminister auf Bundesebene, aber die großen Entscheidungen werden in den Ländern getroffen.
Das ist richtig.
Gibt es beispielsweise zum Thema kostenloses Schulessen sogar ein Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages. Und darin heißt es, die Finanzierung aus dem Bundeshaushalt wäre eine, also für eine Finanzierung aus dem Bundeshaushalt würde eine Änderung des Grundgesetzes erforderlich sein. Bräuchte es Ihrer Meinung nach, wie es beispielsweise im Digitalpakt für die digitale Ausstattung gab, auch quasi ein Pakt Ernährung oder einfach eine Offensive für eine gesunde Ernährung an Schulen?
Also den Digitalpakt habe ich ja selber verhandelt, weil er 3 Jahre liegen geblieben war und ich dann wusste, ich muss das jetzt in einem halben Jahr fertig kriegen, sonst ist es rum. Der ist quasi schlüsselfertig an die neue Regierung übergeben. Sie müsste es einfach nur machen. Selbst das Geld ist eingestellt. Ne? Aber ja, was soll ich sagen? Es hakt. Es ist einfach, ja, tut weh. Und das konnte man machen ohne eine Grundgesetzänderung, weil der Bundesfinanzminister eben sagt, ich stelle die Summe X zur Verfügung, die Länder haben ihren Anteil mit frischem Geld, aber auch mit Dingen, die sie schon gemacht haben, haben wir eingestellt und es dadurch gesichert.
Aber die Grundgesetzänderung, die gab es ja schon vorher beim ersten Digitalpakt.
Richtig, deshalb brauchst du keine Grundgesetzänderung. Hier kann man es so machen, es gäbe aber einen eleganteren Weg. Der Bund kann uns einfach Umsatzsteuerpunkte geben und wir verpflichten uns, dass wir das Geld gezielt geben in die Schulen, also weiterreichen fürs Mittagessen. Also du musst da nicht zwingend das Grundgesetz dafür ändern, weil das ist ja jetzt nicht einfacher geworden mit den Mehrheiten im Deutschen Bundestag. Das könnte man auch über die Umsatzsteuerpunkte machen.
Wobei gleichzeitig da, das ist glaube ich ein Thema, wo die Linke mit Kusshand mitmachen würde. Kostenloses Mittagessen für Schülerinnen und Schüler. Aber generell ist es ja immer noch ein Thema. Irgendwie dieses der Bund darf ja nicht einfach mal pauschal einfach ein Geld.
Er muss es auch nicht. Also schauen Sie, ich bin auch gar kein Freund davon, dass der Bund immer Programme auflegt, eine Anschubfinanzierung macht und dann stellt es ein und dann hast du im Land oder in der Kommune viel Spaß, das dauert zu finanzieren. Ich glaube, dass es schon Sinn macht, dass man Zuständigkeiten klärt. Gleichzeitig habe ich ja vorher gesagt, wir sind die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Menschen ziehen innerhalb Deutschlands. Die müssen auch die Möglichkeit haben, wenn sie von Baden-Württemberg nach Bremen ziehen, dass dann es trotzdem funktioniert. Also muss ich doch dafür sorgen, dass das Kind übergeben wird, Schularten übergreifen, dass ich weiß, das ist ein Mathe-Ass. Also gucke ich doch, wenn der jetzt in der neuen Schule in Mathe auf einmal einsackt, dann liegt es nicht daran, dass der nicht Mathe kann, sondern gibt es offensichtlich ein anderes Problem, mit dem ich mich beschäftigen muss. Das wird es alles nicht haben. Da kannst du durchdrehen. Mhm. Meine Partnerin kommt aus Kanada. Ich hatte neulich das Problem, weil es um einen Schulwechsel ging. Ich musste das Zeugnis besorgen im Print von der Schule. Und sie sagte, you must be joking. Why don't you download it? Da habe ich gesagt, ja, das geht in Deutschland nicht.
Eine große Frage.
Und dann Are you telling me seriously that you cannot download that? Nein, das haben wir in Deutschland nicht. Ich meine, wir diskutieren ja gerade auch über die Patientenakte. Gucken Sie mal, was für ein harter Fight das war, dass wir Dinge, die einfach Selbstverständlichkeiten sein müssen, in Deutschland hart erkämpfen müssen, wegen dieser, wie hat der Guardian mal geschrieben, ein analoges Land im digitalen Zeitalter. Nochmal herzliche Grüße an Herrn Dobrindt, an Herrn Ramsauer und Herrn Scheuer. Klar, wenn man die zu zuständigen Ministern macht, da brauchst du dich über gar nichts wundern. Da ist halt keine Bahn pünktlich, dann hast du Kupferkabel, dann hast du Dieselloks. Ja, und Faxgeräte nicht zu vergessen.
Also ich sehe, die CSU ist jetzt nicht gerade auf der ganz oben auf der Freundesliste gerade.
Stopp. Die CSU-Politiker, die häufig nach Berlin schicken, damit sie Geld abgraben für Bayern, mit denen habe ich ein fettes Problem. Mhm. Ich habe kein Problem mit dem Freistaat Bayern. Mit dem arbeiten wir als Südschiene sehr eng zusammen. Wenn man mal das Foodblogging weglässt, machen die auch viel vernünftige Dinge. Also der bayerische Wissenschaftsminister ist einer der besten, den wir haben. Den hätte ich mir auch sehr gut als Bundesminister vorstellen können. Das ist ein exzellenter Mann, mit dem habe ich mich sehr gut verstanden. Das gilt auch für viele andere Ressortkollegen oder Minister in Bayern. Also es gibt einen Unterschied zwischen dem, was die CSU in Bayern macht und dem, was die CSU in Berlin macht. In Berlin sorgt sie dafür, dass die Mütterrente ein Jahr früher kommt. 5 Milliarden, die Stromsteuer dafür nicht kommt für alle, also dass sie wegkommt fürs Handwerk, für die Selbstständigen, für uns Verbraucherinnen und Verbraucher. Also da musst du den Kopf schütteln über CSU-Politik in Berlin. Da ist, glaube ich, das einzige Ziel, so viel wie möglich Geld nach Bayern. Aber ich meine, sorry, Baden-Württemberg ist auch Deutschland. Und es kann jetzt nicht richtig sein, dass die Zuständigkeit von Ministern ist, möglichst viel Geld ins eigene Bundesland zu lotsen.
Dann würde ich sagen, ich baue mal eine Überleitung zum nächsten Thema, weil gerne. Für dieses Thema ist auch ein CSU-Mann in Deutschland verantwortlich.
Der Verfassungsschutzbericht 2024 warnt, vom islamistischen Extremismus geht nach wie vor eine erhebliche Gefahr für Deutschland aus. Nicht nur die Messeangriffe in Mannheim und Solingen, sondern auch vereitelte Terrorpläne würden zeigen, wie akut die Bedrohung sei. Und die islamistische Szene in Deutschland soll sich verfestigt haben. Bei Demonstrationen wurden mehrfach islamistische Parolen dokumentiert und auch im Netz, etwa auf TikTok, kursieren zahlreiche radikal-islamistische Inhalte. Aber hat die Politik diese Bedrohung genug auf dem Schirm?
Zum zweiten Thema hin ist es wirklich ein ziemlicher Sprung. Wir möchten nämlich mit Ihnen über die Bekämpfung von Islamismus sprechen. Und dazu haben Sie sich in der Vergangenheit immer wieder klar positioniert. Würden Sie sagen, dass das Thema in Ihrer Partei genauso wichtig genommen wird?
Das würde ich schon sagen. Also da gibt es, glaube ich, kein Vertun, was die Klarheit angeht in der Verurteilung. Islamismus, wenn man den definiert als Dschihadismus, gewaltbereit, mit extremistischen Vorstellungen, da gibt es, glaube ich, nichts zu beanstanden an Klarheit. Was ist mit der Ebene drunter? Was ist mit der Ebene davor? Wie gehen wir um mit muslimischen Dachverbänden, die ferngesteuert werden von Herkunftsländern, die alles andere als Demokratien sind, wo Berufskollegen von ihnen in kleinen Zellen einsitzen, in Isolationshaft, nur weil sie es gewagt haben, den Staatspräsidenten, der sich gottgleich sieht, zu kritisieren?
In der Türkei zum Beispiel.
In der Türkei. NATO-Partner, Europaratspartner, will Mitglied in der Europäischen Union werden und hilft uns, dass die Flüchtlinge draußen werden und dafür schauen wir weg bei Menschenrechtsverletzungen. So sieht es die türkische Opposition, sagt es mir. Ich habe ja da viele Freunde, die sagen mir, wir sitzen ja auch im Gefängnis, weil ihr Geschäfte mit Erdogan macht, damit ihr euch die Grenze sauber hält. Ist ein harter Vorwurf, aber den muss man sich, glaube ich, auch mal zugute führen. Und jedenfalls, ich habe ein großes Problem damit, dass Erdogans Lehrer an deutschen Schulen unterrichten. Ich habe die nicht in Schulen gelassen. Das war in Hessen, war das die CDU mit der FDP. In Nordrhein-Westfalen wären es die Grünen mit gewesen. In Niedersachsen SPD. Also das verteilt sich über alle Parteien. Die Naivität im Umgang mit den Dachverbänden ist parteiübergreifend ähnlich. Und darum bin ich der Meinung, muss man schon auf der Ebene davor anfangen. Also harte Hand, ohne jeden Zweifel, bei Leuten, die gewaltbereit dschihadistisch sind, da ist die Polizei zuständig, der Verfassungsschutz zuständig und wir müssen alles tun, damit ihre Arbeit erleichtert wird. Aber mich interessiert auch als Politiker schon die Ebene davor. Wo findet die Radikalisierung statt? Wo wird ein Islambild, ein Koranbild gelehrt, das mit unserer Verfassung nicht kompatibel ist? Wo wird ein Frauenbild gelehrt, das die Frauen zum Menschen zweiter Klasse macht, das schwule Lesben zu
minderwertigen Menschen degradiert. Mhm. Da möchte ich gerne, dass wir aufmerksamer werden. Das fängt an eben bei dem, was in Moscheen gelehrt wird, und hört noch nicht auf bei dem, was an unseren Hochschulen gelehrt wird, in den Lehrstühlen, und was später in die Köpfe von Lehrenden kommt und in die Kinder kommt. Und da muss man einfach hart analysieren, waren wir unfassbar naiv. Ich will mal sagen, Volker Beck und ich haben mal ein Papier geschrieben vor einigen Jahren, das so ein Wachrütteln bewirkt hat. Dafür haben wir viel Ärger bekommen. Ich habe kräftig die Fresse voll bekommen dafür, auch von Leuten aus der eigenen Partei, aber auch von anderen Parteien. Da ist die CDU und die SPD und die FDP nicht besser, sind ja eher schlimmer. Aber wir haben immerhin bewirkt, dass der Staatsvertrag in Niedersachsen so nicht zustande kam, und in NRW das Beiratsmodell haben wir erfolgreich verhindern können. Aber das, was es schon gab, konnten wir nicht mehr verhindern.
Man hört ja immer den Vorwurf, dass linke Parteien sich nicht genug gegen Islamismus stellen, weil sie Angst haben, sich einem Rassismusvorwurf ausgesetzt zu sehen. Können Sie das bestätigen?
Ja, aber warum hat dann CDU-geführtes Innenministerium nichts anderes gemacht? Also ich würde mal sagen, einer der wenigen Politiker, wo ich das Gefühl hatte, der hat das Thema durchdrungen, interessiert sich wirklich dafür, nimmt sich Zeit, beschäftigt sich damit, redet mit den richtigen Leuten, war der verstorbene Wolfgang Schäuble. Mhm. Und mit dem hatte ich da sehr gute Gespräche. Bei dem hat man gemerkt, der holt sich zum Beispiel auch einen Navid Kermani und andere Intellektuelle und informiert sich, und die anderen haben halt immer, naja gut, jetzt müssen wir das halt auch machen, da machen wir halt so einen Islamrat und holen die alle und trinken Kaffee und unterhalten uns freundlich. Du musst die fordern, du musst ihnen klar sagen, wenn ihr hier wollt, dass ihr als Verbände zugelassen werdet, müsst ihr euch lösen von den Herkunftsländern. Ihr müsst mit beiden Beinen auf dem Boden des deutschen Grundgesetzes stehen. Die Zehenspitzen reichen mir nicht. Mhm. Und ich will, dass ihr eure Religion grundgesetzkompatibel auslegt. Ich habe mal den Satz gesagt, der ist sehr hart, aber hinter dem stehe ich. Ich erwarte, dass im öffentlichen Raum das einzige heilige Buch, mit dem wir uns begegnen, das deutsche Grundgesetz.
Sie haben vor kurzem der FAZ gesagt, Sie seien überzeugt, dass es, Zitat, der AfD am meisten nützt, wenn real existierende Probleme, die diese Rechtsextremisten politisch ausbeuten wollen, von uns aus Angst und falscher Rücksichtnahme gar nicht erst thematisiert werden. Warum ist das so? Warum, gerade bei solchen Themen, irgendwie stieß nochmal an die Frage an vorher, ich habe das Gefühl, dass immer so ein bisschen diese Angst kommt, dass man da irgendwie als Rassist benannt wird, irgendwie, wenn man Probleme im Islam anspricht. Wieso haben wir da nach all den Jahren nicht gelernt?
Das könnte man ja in ähnlicher Weise über Linksradikalismus sagen. Also,
aber ich glaube, bei alles, was irgendwie rassistisch konnotiert werden könnte, ist es doch mal größer.
Ich will sagen, wenn du gegen Extremismus bist, dann musst du dich immer gegen jede Art von Extremismus wenden, sonst bist du nicht wirklich gegen Extremismus. Mhm. Und da darf man die Hand nicht umdrehen. Und das gilt genauso für den Islamismus. Und ich meine, was zeichnet uns denn aus in der modernen Demokratie, dass ich mich noch nicht nur für die einsetze, die so sind wie ich, sondern auch für die einsetze, die nicht so sind wie ich. Das heißt, wenn die Freiheit von jemandem, der schwul ist, eingeschränkt wird, dann ist es so, wie wenn meine Freiheit eingeschränkt wird. Wenn die Freiheit einer Frau eingeschränkt wird, die Muslime oder aus einem muslimischstämmigen Kulturkreis kommt, dann kann ich doch nicht sagen, das ist deren Thema, das geht mich nichts an, das hat mich was anzugehen, weil hier gilt unser Grundgesetz, und das hat nun mal eine klare Position in der Frage Mann-Frau. Mhm. So, und das ist doch, eigentlich sollte das gerade liberalen, progressiven Kräften besonders leicht fallen. Denn erinnern wir uns mal zurück. Wer hat denn die Vergewaltigung in der Ehe unter Strafe gestellt? Das war nicht die CDU-CSU, das wurde gegen sie durchgesetzt. Das haben die Frauen der CDU-CSU mit den Grünen, mit den Sozialdemokraten mehrheitsfähig gemacht. Ja. Wer hat gewaltfreie Erziehung durchgesetzt? Das war doch nicht die CDU-CSU, das wurde gegen sie durchgesetzt von denjenigen, die sagten, das passt nicht mehr in unsere Zeit. Viele moderne Errungenschaften, dass schwule Lesben heiraten können, das war nicht die Erfindung der CDU-CSU, das wurde oft gegen sie durchgesetzt. Also müssen noch gerade diejenigen, die dort immer die Fahne des Fortschritts in der Hand hielten, die Freiheit der Menschen verteidigt haben, die müssten doch heute in besonderer Weise sagen, gerade weil es so ist, wenn hier ein reaktionärer Sack kommt und sagt, ich sehe das anders mit meinen Töchtern, mit meiner Frau, ich sage, wen sie heiraten, ich sage, dass sie minderjährig heiraten sollen, ich nehme denen den Pass weg oder so, dann müssen wir sagen, Freundchen, dann hast du das falsche Land ausgesucht. Mhm. Niemand ist gezwungen, in Deutschland zu leben. Wenn du hier bist, dann gelten unsere Regeln, unsere mhm. Gesetze. Und diese Regeln, das sind ja keine christlichen, jüdischen oder sonst wie Regeln. Das sind universale Regeln, die leiten sich ab von den universalen Menschenrechten. Die sind hart erkämpft worden gegen harteste Widerstände. Die gehen zurück aufs Hambacher Fest, die gehen zurück auf die Paulskirche, die gehen zurück auf die Staatsgründungsgeschichte und alles das, was da an Geschichte mitgeschleppt wird. Und die verteidigen wir gegen mhm. jeden.
Es gibt ja mittlerweile das Problem, dass, wir haben es gerade eben schon im Einspieler gehört, dass gerade TikTok als auch als Raum genutzt wird, um ja, junge Menschen einzufangen, Leute zu radikalisieren an der Stelle. Also ist das Problem genug auf dem Schirm bei den der zuständigen Behörden? Ist das, oder hat man da genug auch Handhabe?
Wenn es genug auf dem Schirm wäre, dann gäbe es Regelungen mit den großen Tech-Konzernen, was die Algorithmen angeht, und es gäbe Handreichungen für die Schulen, wie man damit umgeht und nicht. Setzt es mal auf die Tagesordnung, beschäftigt euch mal damit. Viel Spaß. Ich meine, ich bin selber Vater. Ich habe hier auf dem Tisch mein ausgeschaltetes Mobiltelefon. Meine Tochter ist volljährig, hat heute, wie gesagt, Geburtstag. Mein Sohn ist minderjährig.
Glückwunsch an der Stelle.
Dankeschön. Werde ich ausrichten. Die ist übrigens Hörerin regelmäßig und sagt, blamier uns weh, du blamierst uns. Was glauben Sie, was ich für einen Druck hier habe? Und jedenfalls, mein Sohn hat natürlich das klassische Thema, das viele Familien haben, Bildschirmzeit. Mhm. Klar kann ich die hier regeln, mhm. aber mein Sohn ist immer besser. Der findet immer Wege, wie er das wieder irgendwie löst. Ich sage immer, wenn er das in die Schule investieren würde, wäre er Klassenbester. Schauen Sie, das ist doch absurd, dass wir Eltern das lösen sollen, dass die Lehrer das lösen sollen. Ich rede sogar mit Kindern und Jugendlichen und frage die, jetzt mal Hand aufs Herz, sollte das alles so bleiben oder ist es nicht besser, das zu regeln? Wissen Sie, was dann passiert? Die Ersten, die sich melden, sind die Mädchen, die sagen, ich finde das eigentlich ziemlich uncool, diese Porno-Videos, die die Elfjährigen da irgendwie haben oder diese Gewaltvideos, die die sich anschauen und anschließend im Pausenhof das ausleben. Wollen wir wirklich eine Gesellschaft, die so verroht? Es braucht dafür Regeln, will ich dafür nicht sagen.
Ich meine, Bildschirmzeit ist eine Sache, aber wenn wir jetzt sehen, dass bei TikTok salafistische Inhalte sind,
deshalb sage ich ja, das muss hart geregelt werden. Ich will, das kann nicht Baden-Württemberg machen, bei allen Selbstbewusstsein, dem als baden-württembergischer Ministerpräsident eines wunderschönen Landes haben könnte und haben sollte, das können wir nicht alleine regeln. Dafür brauchen wir Brüssel. Brüssel kann aber einen Rahmen setzen. Wir sind der stärkste Wirtschaftsraum. Mhm. Die wollen hier rein, die wollen hier Geschäft machen. Dann gelten unsere europäischen Regeln, was Jugendschutz angeht, was das Thema Beleidigungen etc. angeht. Und umgekehrt möchte ich für unsere Schulen, auch das würde ich anders machen, wie es gerade geregelt wird, ich möchte klare Regeln mit Altersgrenzen. Mhm. Das sind nicht Dinge, die du Leuten überlassen kannst, die damit überfordert sind. Das ist doch wie eine Sucht. Wir wissen aus der Gehirnforschung, was das macht. Ich meine, es gibt doch Gründe, dass die Typen, die diese Programme schreiben, es ihren eigenen Kindern verbieten.
Altersgrenze ist ein gutes Stichwort, aber in einer anderen Richtung, weil aus Sicherheitskreisen hört man immer häufiger, wie schwierig es teilweise ist, junge, radikalisierte Menschen zu überwachen. Das gilt für Islamismus, aber auch für Rechtsextremismus, wo es Banden gibt, die voller Minderjähriger sind. Und beispielsweise aus dem Verfassungsschutz hört man da, ja gut, aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen wir Minderjährige oftmals gar nicht wirklich zu großen Teilen nicht überwachen. So, muss man da auch nochmal nachkorrigieren?
Wenn unsere Sicherheitsbehörden sagen, sie brauchen das, dann muss man das machen, meines Erachtens. Aber das ist ein Teil. Und der andere Teil ist doch die Prävention, dass wir es im Unterricht behandeln. Ich sag mal, im Idealfall erzielt man mit den Eltern. Ja. Im Konfliktfall gegen die Elternhäuser. Wenn ich es mit dem Elternhaus zu tun habe, das sagt, Juden sind keine Menschen. Wenn ich es mit dem Elternhaus zu tun habe, das rassistische Inhalte, islamistische Inhalte vertritt, dann muss ich doch meine Lehrer, meine Erzieherinnen, Erzieher, meine Sozialpädagogen in die Lage versetzen, dass sie dagegen anerziehen können. Dann brauchen sie allerdings auch den Rückhalt. Dann brauchen sie allerdings auch den Rückhalt der Schulleitung und der jeweiligen Bildungsminister. Jetzt haben Sie auch alle die Fälle gelesen, wo Kinder aus der Schule rausgenommen werden, jüdischer Herkunft. Mhm. Umgekehrt wird ein Schuh draus. Mhm. Das darf nicht mehr passieren. In einem solchen Fall müssen die Eltern in die Schule zitiert werden können. Dafür muss man dann die Gesetze ändern. Und dann muss es harte Sanktionen geben. Es muss sich rumsprechen. Da hat sich was geändert. Ich glaube, dass ich, Entschuldigung, dass ich das nur sage, gerade weil ich selber einen Migrationshintergrund habe, kann man mich da nicht so gut reinlegen. Mhm. Dieses Säuseln, ja, wir machen das schon. Was glauben Sie, wie oft ich es mit, ich sag mal, deutschstämmigen deutschen Politikerkollegen von CDU, von SPD, leider auch von meiner eigenen Partei manchmal und FDP zu tun hatte, die mir gesagt haben, ja, wir haben hier vor Ort aber eine ganz andere Situation mit DİTİB und mit Milli Görüş, die sind echt okay hier, die haben uns versprochen, die machen das jetzt ganz super mit den Frauen und mit allen anderen und so. Und kaum ist der Vertrag unterzeichnet, wird die Person natürlich ausgetauscht und ersetzt durch einen härteren Falken. Ich meine, diese Naivität, die bereitet geradezu körperliche Schmerzen.
Wenn man jetzt gerade mal auf die aktuelle Bedrohungslage schaut, sind vor kurzem 3 mutmaßliche Hamas-Terroristen festgenommen worden in Deutschland, die Anschläge hier geplant haben sollen. Nutzen Islamisten das durch den Krieg in Nahost emotional stark aufgeheizte Klima auch, um Menschen zu radikalisieren und Terror zu fördern?
Ja, ich meine, das ist ja jetzt kein Geheimnis mehr, dass das über soziale Medien massiv aufgeheizt wird, die Bilder aus dem Gazastreifen. Gehen Sie mal fest davon aus, damit werden Leute radikalisiert werden. Und natürlich wird da nicht die ganze Geschichte erzählt. Das Leid im Gazastreifen, auf das man zu Recht hinweisen darf und hinweisen muss, aber es hat eben auch eine Vorgeschichte, dass eben Hamas dort angegriffen hat. Es hat eine Vorgeschichte, dass Sharon damals die Truppen rausgezogen hat und auch eine andere Möglichkeit bestanden hätte. Das wird da natürlich nicht erzählt. Ich will es mal so sagen. Es ist schon auch wichtig, dass wir in der Prävention deutlich machen, wir sind hier ein säkularer Staat. Du kannst hier als Muslim oder als jemand muslimischer Herkunft, ich praktiziere ja nicht, kannst du Spitzenkandidat sein, du kannst Bundesminister sein, du kannst Parteivorsitzender sein. Du musst dich halt anstrengen, du musst die Ärmel hochkrempeln, du musst mitmachen. Natürlich gibt's manchmal unsichtbare Grenzen. Ja. Natürlich ist es wie bei den Frauen, dass du manchmal auf gläserne Decken stößt. Aber das ist doch immer in so einer Gesellschaft, die das halt auch lernen muss, wie das funktioniert und das austragen muss. Also man kann hier schon auch sich einbringen und man kann hier was machen. So viel Freiheit, wie es hier gibt, so viel Aufstiegsmöglichkeiten, wie es hier gibt, bei allen Unzulänglichkeiten, die gibt's in den meisten Herkunftsländern nicht. Und das hat ja einen Grund, warum die Menschen hier sind und nicht da sind. Also insofern wollen wir jetzt auch nicht alles schlecht reden, was bei uns ist. Und natürlich gehört da auch dazu, dass wir deutlich machen, für uns sind Menschenrechtsverletzungen Menschenrechtsverletzungen, egal wo. Wenn in Myanmar dort eine buddhistische Mehrheit, eine muslimische Minderheit, die Rohingya, malträtiert, vertreibt, umbringt, vergewaltigt, dann verurteilen wir das genauso, wie wenn umgekehrt Muslime die Täter sind. Das ist mir sehr wichtig, weil wenn wir das nicht machen, wenn wir da den Eindruck erwecken, dass wir mit zweierlei Maß messen, dann zahlt es natürlich bei den Falschen ein.
Jetzt schauen wir trotzdem mal irgendwie, bei pro-palästinensischen Demos in Deutschland wurden immer wieder auch islamistische Parolen gerufen oder Symbole von Hamas und Hisbollah gezeigt. Da gab es zwar Ermittlungen, aber sichtbare Konsequenzen gab es so gut wie nicht. Und dann gab es in Berlin vom Roten Rathaus von syrischen Islamisten die Situation, dass Massaker an Drusen gefeiert wurden. Und da wurde zum Mord und Vergewaltigung aufgerufen und die Polizei ist nicht eingeschritten. Wenn man das so sichtbar, einfach, es ist präsent, es ist in den Medien, es ist, man merkt, da passiert gerade was in dem öffentlichen Raum, da fühlen sich Islamisten so wohl, dass sie das einfach easy einfach rausschreien und die Polizei greift nicht ein. Verhöhnt das nicht den Rechtsstaat an der Stelle?
Ja klar, oder auch das Bild, wo die eine Frau auf den Polizisten gespuckt hatte, ja. Das ist einfach schwer erträglich oder gar nicht erträglich und das sollte sich auch kein Polizist gefallen lassen müssen. Auch da braucht es klare Maßnahmen, also es darf da auch nichts verrutschen, es darf da auch nichts Alltag werden, weil dann gewöhnt man sich dran. Auch da, das ist die eine Ebene, die Sie ansprechen, wo es dann um die Polizei geht. Es gibt eine Ebene davor. Was ist in der Schule beim Fastenmonat, wenn die einen fasten und jetzt bin ich aber aus der Türkei hierher gekommen, also ich kenne solche Familien, die sind hier, weil sie nicht fasten wollen. Weil sie zum Beispiel der alevitischen Minderheit angehören oder auch Sunniten sind, aber einfach nicht fasten wollen. Sie müssen doch nicht fasten, wenn sie nicht fasten wollen. Gibt es jetzt einen Gruppendruck, der so massiv ist, dass sie so tun, als ob sie mitfasten oder sogar mitfasten, weil sie Angst haben, dass sie sonst Ärger bekommen? Was machen die Lehrer? Was macht die Schulleitung? Was macht das Kultusministerium? Greift es ein, macht es das zum Thema, zitiert es die Eltern in die Schule und sagt, noch ein so ein Ding, wenn ihr Junge noch einmal irgendwie sagt, wie läufst du rum, Mädchen, noch einmal sagt, du musst fasten, sonst bist du Ungläubiger, dann fliegt er von der Schule und ihn kürzen wir die Sozialleistungen. Ich werde da beinhart. Es muss sich rumsprechen, dass du hier niemandem die Freiheit wegnehmen darfst.
Und wenn du da nicht beim ersten Mal hart reingehst, dann hast du schon verloren. Und wir gehen nicht hart rein.
Wenn man sich die öffentliche Agitation anschaut, dann hat man oftmals die Situation, dass es immer wieder die gleichen Köpfe sind. Und die sind, haben auch oft keine deutsche Staatsbürgerschaft. Sie sind bekannt, sie haben Straftaten bis hin zur Volksverhetzung begangen. Und trotzdem passiert nichts. Reicht die aktuelle Gesetzlage, die aktuelle Rechtslage überhaupt aus, um konsequent gegen islamistische Gefährder oder Terrorsympathisanten vorzugehen? Oder braucht es Änderungen im Asyl- und Aufenthaltsrecht, damit solche Personen schneller abgeschoben werden können?
Schauen Sie, ich war nach dem 11. September, damals gab es eine rot-grüne Regierung, Otto Schily war Innenminister und hat das ja auch sehr engagiert gemacht und hat Druck gemacht, zu Recht, dass wir die Gesetze verändern müssen, anpassen müssen. Ich habe das damals für die grüne Seite oft mitverhandelt. Und wir haben viele Gesetze geändert. Die folgenden Regierungen haben auch viele Gesetze geändert. Immer wieder, wenn es irgendwas gab, hat man Gesetze geändert. Ich fände es ja mal ganz spannend, wenn wir uns in Deutschland mal hinsetzen würden, mal schauen würden, wenden wir eigentlich die bestehenden Gesetze an. Verstehen Sie? Das ist ja immer leicht. Der Politiker sagt dann immer, wir brauchen ein neues Gesetz. Aber wendet er die Gesetze an? Sorgt er dafür, dass man sie anwendet? Jetzt sage ich immer meine These. Meine These ist, die harten Fälle, an die ist es schwer ranzukommen. Wenn du aber pünktlich bist bei deiner Ausbildung, wenn du einen Deutschkurs machst, wenn du ein Einser-Abi hast, wenn du dich anstrengst, wenn du im Handwerksbetrieb bist, da kann ich dich einfach fassen und einfach ins Flugzeug setzen und abschieben. Zweifelsfall wehrt er sich auch gar nicht, weil es ein anständiger Mensch ist. Die schieben wir ab. Die Bild-Zeitung macht Druck und sagt, wir brauchen hohe Abschiebezahlen und ihr Politiker versagt hier. Und der Innenminister sagt, Scheibe, ich muss meine Abschiebezahlen hochkriegen. Also hole ich mir doch all diejenigen, wo es mal mit dem Papier vielleicht ein Problem gab, wo es mit der Identität ein Problem gab, aber der einen super Job macht. Wir hatten in Stuttgart so einen Fall, Einser-Abiturient, wird abgeschoben. Wir hatten aber auch eine Familie von Syrischstämmigen, wo quasi jedes männliche Mitglied Crime as a Lifestyle macht. Also alle sind straffällig. Brutalste Geschichten. Die haben wir schier nicht aus dem Land gekriegt.
Warum ist
umgekehrt.
Das so?
Ja, weil das halt aufwendiger ist, weil das komplizierter ist. Und da brauchst du eine Taskforce, die sich mit diesen schweren Fällen beschäftigt. Und wenn du dafür Gesetze ändern musst, dann ändern wir sie. Aber ich sage Ihnen auch als jemand, der so einen Ötzelbrötzelnamen hat, wir vergiften das Klima, wenn wir diese, und es sind ja nicht viele Fälle, diese wenigen Fälle, wo wir es mit Kriminalitätsmaschinen zu tun haben, wenn wir die nicht außer Landes schaffen oder hinter Gittern. Eins von beidem muss passieren, aber die können hier nicht frei rumlaufen. Sonst, ich meine, ich finde ja interessant, dass kaum jemand darüber diskutiert, dass die Zahlen, die bei der AfD hochgehen, ja nicht nur Leute mit deutsch klingenden Namen sind. Sondern die AfD wird mittlerweile von Leuten mit Migrationshintergrund gewählt. Und wenn man mit denen spricht, was ich ja tue, dann sagen die mir, naja, wir machen das auch, um euch mal einen Denkzettel zu geben. Weil wir haben es satt, dass wir den Frack voll kriegen. Wir verhandeln uns anständig, wir zahlen Steuern. Wir machen unsere Arbeit, wir integrieren uns. Und es gibt ein paar Vollidioten, die das nicht machen. Islamisten, türkische Nationalisten, was weiß ich, andere Fanatiker. Die kriegt ihr nicht außer Landes und wir müssen es ausbauen. Und ich finde, da haben die recht. Und das muss man ändern. Und ich würde das gerne ändern, wenn ich in Baden-Württemberg dafür zuständig bin.
Wenn Sie den Job kriegen würden, was könnten Sie persönlich durch Ihre Prioritätensetzung da verbessern?
Nicht alles, weil natürlich die Zuständigkeit, was die Bundesgesetze angeht, wie der Name schon sagt, im Bund ist. Aber auch Baden-Württemberg spielt natürlich eine wichtige Rolle im Bund über den Bundesrat. Wir können Bündnisse schmieden mit anderen Bundesländern und zum Beispiel dafür sorgen, was ich auch unmöglich finde, wenn Leute bei der Feuerwehr sind, Sanitäter, bei der Polizei und mittlerweile sich ein Verhalten quasi aushalten müssen, das allem also unbeschreiblich ist, also wofür man keine Worte hat, was die sich anhören müssen, Polizistinnen, wie die behandelt werden, dass einfach Männer sagen, von dir lasse ich mich nicht irgendwie die Personalien feststellen, also muss ein Mann kommen. Wenn du das einmal akzeptierst, dann musst du es immer so machen künftig. Also darfst du es nicht akzeptieren, kein einziges Mal. Und da, glaube ich, kann man einiges umdrehen und deutlich machen, ich würde hinter meiner Polizei stehen. Natürlich erwarte ich von meiner Polizei, dass da niemand bei den Reichsbürgern ist, niemand bei Identitären ist. Die würden sofort rausfliegen. Aber die anderen, die unser Land
schützen und die den Kopf hinhalten, die müssen wissen, dass sie sich auf einen Ministerpräsidenten verlassen können, der hinter ihnen steht und deutlich macht, wer ein von meinen Polizisten, wer ein bei der Freiwilligen Feuerwehr, wer ein bei den Sanitätern, wer ein bei der Nothilfe da irgendwie anmacht, kriegt es mit uns zu tun. Der hat uns alle gekränkt und beleidigt.
Kurzer Ausblick am Ende. In weniger als einem halben Jahr wird in Baden-Württemberg gewählt. Die CDU liegt in Umfragen teils mehr als 10 Prozentpunkte vor den Grünen. Womit wollen Sie da das Ruder rumreißen?
Das war bis jetzt bei jeder Wahl so, dass die CDU vorne lag. Am Ende haben wir gewonnen. Ich glaube, es ist eine einfache Botschaft. Zum einen, ich verspreche nicht ein Wolkenkuckucksheim. Überschriften fürs Weltall können andere besser. Meine Sachen zum Beispiel, dass die Dinge einfacher werden müssen, dass sie schneller werden müssen, dass eine Ebene entscheidet, die sind praktisch, weil ich mit den Praktikern rede und mir es von denen erklären lasse. Aber ich habe einen anderen Punkt, es soll ja kurz sein. Schauen Sie, ich habe in meiner Zeit als Minister, als ich Bildungs- und Forschungsminister war, zwei Staatssekretäre eingestellt, neu. Einen davon, der war bei der CDU und ich wusste das. Der war früher Abteilungsleiter. Alle haben gesagt, der hat einen super Job gemacht. Das fanden nicht nur alle gut, aber ich habe es trotzdem gemacht, weil mir geht es um die Sache. Als ich Landwirtschaftsminister war, hatte ich 8 Abteilungsleiter. Eine Zeit lang waren 4 von den Schwarzen, also nicht von meiner Partei. Fragen Sie mal, wie viele Grüne es jetzt noch gibt. Keinen einzigen. Das heißt, ich habe immer da, wo ich Politik gemacht habe, Politik gemacht, nach dem Motto, das ist nicht von mir, das ist von Erwin Teufel, früherer CDU-Ministerpräsident von Baden-Württemberg, erstes Land, dann die Partei, dann die Person. Das steht in Baden-Württemberg zur Wahl. Wer das will, muss mich wählen. Wer will, dass die besten Ideen für Baden-Württemberg sich durchsetzen, findet bei mir das bessere Angebot. Wer dagegen möchte, erst die Partei, hat bei der Konkurrenz vielleicht das bessere Angebot.
Die Grünen stellen jetzt schon eine gefühlte Ewigkeit den Ministerpräsidenten in Baden-Württemberg und das ist auch ihr einziger. Wie wichtig ist diese Position für Ihre Partei?
Naja, wie Ihre Frage schon andeutet, wichtig. Klar, da geht es natürlich um Baden-Württemberg erstmal, aber es geht auch um Baden-Württemberg hinaus. Wie wichtig ist den Leuten eine Politik, die auf Ausgleich setzt? Wie wichtig ist den Menschen eine Politik, die versucht, ökologische Interessen und Wirtschaftsinteressen nicht als Gegensatz zu betrachten, sondern zusammenzubringen? Wie wichtig ist die Suche nach einem Kompromiss und nicht das an die Ränder gehen? Davon haben wir genug. Wenn ich was kann, dann ist es, glaube ich, Kompromisse verhandeln. Dann ist es, Menschen zusammenzubringen mit unterschiedlichen Einstellungen, zuhören und gucken, wie kann ich das integrieren. In Baden-Württemberg muss man ja als Ministerpräsidenten Lieblingsphilosophen haben. Hannah Arendt ist es bei meinem Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann. Und ich bin so ein Gadamer-Ultra. Und der Hans-Georg Gadamer hat mal mit 100 Jahren im Spiegel in einem Interview gesagt, Voraussetzung fürs Gespräch ist, dass der andere Recht haben könnte. Mhm. Das ist so ein Satz, da denken Sie lange drüber nach und vor allem prüfen Sie sich, erfülle ich den selber? Halte ich mich dran im Alltag? Gehe ich in das Gespräch rein mit der Haltung, vielleicht hast du das bessere Argument und ich das schlechtere und ich muss meine Position an einer bestimmten Stelle nachher korrigieren. Ich versuche es zumindest. Ob es mir immer gelingt, sei mal dahingestellt.
Vom Lieblingsphilosophen hin zum Lieblingssong, weil auch Sie kommen nicht drum herum, dass wir diesen Podcast wieder mit einem Song aufhören. Welcher Track wird quasi die Hymne für Ihren Wahlkampf werden?
Boah, die Hymne, das weiß ich jetzt nicht, aber ein Lied, das ich jetzt gerade ständig auf den Lippen habe, so rum, neulich war ich Lars Eidinger in der Oper in Stuttgart anschauen. Ich dachte, Lars Eidinger in der Oper, das musst du sehen. I Did It My Way, das war Nina Simone und Frank Sinatra Lieder zusammen. Mhm. Hammer, also kann ich sehr empfehlen, das Stück, wirklich klasse. Und da hatte ich die ganze Zeit natürlich Nina Simone und Frank Sinatra im Ohr. Wenn man jetzt aber das ganze Jahr betrachtet, dann ist es, glaube ich, ein Musikvideo, das ich jetzt zum Beispiel auch heute, als ich mit dem Fahrrad hergefahren war, die ganze Zeit auf den Lippen hatte. Das ist While My Guitar Gently Weeps, aber nicht die Version George Harrison, der das geschrieben hat. Mhm. Die ist genial. George Harrison ist sowieso ein völlig unterschätzter Songwriter bei den Beatles gewesen. Klasse Lieder. Hat ja auch sehr drunter gelitten, sondern eine Version, wo Tom Petty, wo Steve Winwood, der Sohn von George Harrison und Prince das Lied performen. Und die singen das, spielen das und am Schluss kommt ein Gitarrensolo von Prince mit seiner Eleganz. Er war jetzt nicht sehr groß, die Kleidung, die Körpersprache, wie er die Gitarre spielt, er konnte ja x Instrumente spielen. Und dann dreht er sich um und lässt sich fallen. Und ich weiß nicht, wie er das vorbereitet hat. Und dann ist einer von den Bodyguards und stützt ihn. Am Schluss des Konzerts nimmt er die Gitarre und wirft sie hoch. Und es ist ein Mysterium. Sie ist weg. Er wirft sie in die Luft und sie ist weg. Sie landet nicht. Ich meine, wie geht das? Der Typ war ein Magier.
Ein Magier, und damit gehen wir raus. Die Version finden wir bestimmt irgendwo. Vielen lieben Dank, dass Sie dabei waren.
Gerne.
Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge überall da, wo es Podcasts gibt. Absolute Mehrheit ist eine Produktion von Hyperbole im Auftrag von Funk.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Hi Freunde, wir sind Dominik und Kevin vom Edeltalk und wir haben von Funk die Möglichkeit bekommen, hier unseren Podcast zu bewerben. Aber da haben wir gar keinen Bock drauf, deswegen wird Dominik jetzt einen kleinen Vortrag halten über die Fruchtfliege auf Schwäbisch.
Ah, herzlich willkommen, also es geht los. Das Gehirn von der Fruchtfliege besteht aus ca. 100.000 Nervenzellen. Ganz schön viel. Eine geringe Zahl im Vergleich zum menschlichen Gehirn mit rund 86 Milliarden Neuronen. Jesus Maria.
Wenn euch das Thema Funkfliege noch mehr interessiert, habe ich schlechte Neuigkeiten, weil wir reden da im Podcast wirklich nie drüber. Wir reden aber über andere lustige und spannende Themen. Jeden Sonntag 18 Uhr, überall, wo es Podcasts gibt. Schaltet doch gerne mal ein. Versprochen, wir sind wirklich lustig.
Wirklich, bitte. Schaltet bitte rein. Wirklich, bitte. Die Mieten werden immer höher. Tschüss.